Meine Brüder, in euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern, die Stunde der Wölfe und zerschmetterten Schilde, da das Zeitalter der Menschen tosend untergeht. Doch dieser Tag ist noch fern, denn heute kämpfen wir. Bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde, haltet stand. Ich wollte euch mal fragen, wisst ihr, aus welchem Buch das ist? Irgendwie Theologen dürfen nicht antworten. Aus welchem biblischen Buch?
Das ist Herr der Ringe, oder?
Ja, super. Endlich kennt einer seine Bibel. Das ist überhaupt, also Fangfrage, gut aufgepasst am Morgen. Es ist überhaupt, hat mit Bibel gar nichts zu tun. Es ist aus dem Herr der Ringe, keine Bibelstelle, sondern ein Filmzitat. Und weißt du auch, in welcher Situation das ist?
Ja, der eine König, der motiviert sein Volk und seine Krieger für diesen großen Kampf.
Genau. Es geht um den allerletzten Kampf gegen den Oberbösen, so die allerletzte Schlacht, in die da ziehen und stehen zusammen, und der motiviert ihn nochmal. Und natürlich ist das kein Bibeltext, aber es sind zwei Worte drin, die würden auch in jeden Bibeltext gut reinpassen, nämlich der Anfang und das Ende. Da steht, meine Brüder, denken wir uns mal Schwestern dazu, haltet stand. Haltet stand, das ist auch etwas, was sich durch den Text, den wir heute haben, so ein bisschen durchzieht, was die Überschrift ist, vielleicht auch durch den ganzen Epheserbrief, von dem der David gerade gesprochen hat, den wir gelesen haben, aber heute ganz besonders, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht. Und um im Kampf bestehen zu können, vielleicht erinnert ihr euch noch, Herr der Ringe, wie stehen die da alle beieinander? Wisst ihr das so? Eng beieinander, genau. Was haben die alle an? Das Thema lautet die Waffenrüstung Gottes. Was haben die alle an? Eine Rüstung, genau. Das empfiehlt auch Paulus zu tragen in dem Kampf, eine Rüstung anzuziehen. Und dazu wählt er ganz praktisch das Beispiel eines römischen Soldaten. Ihr seht das auch im Predigttext, den wir gleich einblenden nochmal, welche Elemente er da aufzählt. Die Frage ist ja, warum wählt er eigentlich einen Soldaten? Er hätte auch sonst was nehmen können irgendwie. Aber das hat, glaube ich, zwei ganz einleuchtende Gründe gehabt. Das eine ist, römische Soldaten waren in der Gesellschaft zur Zeit Jesu allgegenwärtig, auch kurz danach, das war die beherrschende Macht, das war auch eine Militärmacht, und wir haben ihr Regime nur durch Militär aufrechterhalten. Also die Soldaten waren allgegenwärtig im Alltag, und für Paulus noch viel mehr, denn der saß zu der Zeit im Knast, also der hat jeden Tag welche von diesen behelmten und beschwerteten und begürteten Soldaten um sich gehabt. Also, für den war das irgendwie ziemlich eindeutig. Und er beschreibt da einige Elemente, und die sehen wir hier auch. Wir haben vor allem in unserem Epheser-Projekt am Ende irgendwie was gelernt, dass man Römerrüstung, wenn man jetzt nicht im Museum beklauen will, nicht so reich, so schnell an der Straße bekommt. Deswegen haben wir hier einen, der sieht ein bisschen mehr aus wie ein Raubritter oder sowas. Aber es geht schon in die richtige Richtung. Auf jeden Fall trägt er die richtigen Elemente. Und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn wir alle römische Soldaten, Soldatinnen gewesen wären und wir gehen jetzt in so eine neue Schlacht. Was macht man dann? Üblicherweise in der Freizeit läuft der Römer ja auch nicht mit einer Rüstung rum, aber dann geht's los. Also wir ziehen zuerst das Kleid an, hier ganz schick irgendwie. Und dann die Schuhe. Paulus nennt das die Schuhe der Bereitschaft. Die könnt ihr hinten vielleicht nicht so sehen. Glitzer-Sneaker irgendwie, zurzeit wieder sehr modern. Anschließend den Brustpanzer, den kann man gut sehen. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit, Gürtel der Wahrheit, der so ein bisschen das zusammenhält. Wir nehmen den Helm des Heils vom Gestell und setzen uns den auf den Kopf. Und dann kommen wir zum Schwert. Das nehmen wir hier, das muss nochmal poliert und geschärft werden. Das soll ja auch scharf sein. Hier reißt man sich mehr Holzsplitter wahrscheinlich rein, aber so ein richtiges Metallschwert, das muss ja auch richtig scharf sein. Und schließlich holen wir den Schild, das ist der Schild des Glaubens, und dann machen wir uns auf den Weg zusammen mit den anderen Soldaten in die kommende Schlacht. Jetzt sind wir hier momentan dankenswerterweise vielleicht gar nicht in der Schlacht oder keine Soldaten, können wir denken. Also ist ja die Frage, gegen wen oder was kämpfen wir hier eigentlich, wenn wir hier so nett beieinander sitzen am Sonntagmorgen. Und auch das lesen wir im Epheserbrief im 6. Kapitel, im 12. Vers. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Geister unter dem Himmel in der unsichtbaren Welt. So steht das hier. Das ist ein bisschen spookiges Thema irgendwie. Hört sich nach Huibu an oder sowas. Das ist es aber gar nicht. Wir sind ja tatsächlich nicht in der Lage, viele Dinge zu sehen, nicht sehr viele Dinge zu sehen. Das meiste passiert ja irgendwo ganz woanders. Und das ist auch ein ganz entscheidendes Element. Wir merken es ja häufig auch bei uns selber oder bei unserem Gegenüber, merken wir es ja immer noch viel schneller, wieso das Böse hervorkommt und wie das manchmal auch in uns selber uns verkrampft. Wir merken das natürlich ganz schnell, wenn wir beleidigt werden. So dieses Böse dahinter, ne? Und so wollen wir halt nicht gegen Menschen kämpfen, die uns Unrecht tun, sondern das, was dahinter steckt. Und wir können das auch ganz praktisch so in Alltagssituationen hineinsetzen, ne, mit Straßenverkehr. Da ist das ja ganz häufig so, dass der Idiot, der mich gerade wieder überholt oder schneidet, aber das ist vielleicht eine banale Situation. Wir können das natürlich auch viel mehr in unser Leben, ganz persönliches Leben hineinnehmen, in den Arbeitsalltag, auch in unseren Umgang mit Freunden oder auch hier in Gemeinde. Wie oft werden wir enttäuscht? Wie oft meinen wir, dass wir beleidigt worden sind? Und wie oft gehen wir dann gegen den Menschen an, der das Sichtbare in dieser Situation darstellt? Und dafür beten wir auch ganz häufig und dafür kämpfen wir auch ganz häufig für das Sichtbare. Aber ganz oft vergessen wir dabei, dass wir gegen das Unsichtbare kämpfen, was dahinter steht. Deshalb müssen wir, glaube ich, lernen, dass in der unsichtbaren Welt ein viel größerer Kampf gekämpft wird und dass wir den nur mit Christus gewinnen können. Und das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Und das ist auch in diesem Text, ist dieses Verständnis dafür die Grundlage, sich auszurüsten und die Notwendigkeit zu einem Kampf zu erkennen. Und um die Ausrüstung für diesen Kampf geht es jetzt. Und auf die Frage, wie wir uns ausrüsten können für diesen Kampf, Paulus geht davon aus, dass alle Christen im Kampf stehen. Und das erleben wir heute auch an vielen Stellen auf dieser Welt, dass Christen angegriffen werden und sich verteidigen müssen. Und für die römischen Soldaten damals war das ziemlich klar, und das ist wahrscheinlich für alle Soldaten klar, wenn man in einen Kampf zieht oder in eine Schlacht oder in einen Krieg, dann kann man nicht kämpfen. Das geht gar nicht. Wenn wir angegriffen werden, können wir auch nicht kämpfen. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen uns irgendwie verteidigen. Es geht ja um etwas, es geht um unser Leben, was auch immer. Und so wollen wir uns in dieser Predigt diesen einzelnen Ausrüstungsgegenständen, die wir hier sehen, die wir gerade schon aufgezählt haben, die wir da auch nachlesen können, widmen und versuchen, in unsere Situation hineinzunehmen. Und jetzt ist es sicherlich so, dass jedes einzelne Teil hätte vermutlich eine eigene Predigt verdient. Jetzt haben wir aber nur den einen Gottesdienst. Und außerdem, sagt Paulus, nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes. Also das gehört zusammen. Wir können nicht ein einzelnes Teil rauslösen und sagen, damit ziehe ich jetzt in den Krieg. Das werden wir nachher noch sehen, wenn einer nur mit dem Schwert losrennt und hat keinen Helm auf, das wird wahrscheinlich böse enden. So, und zu Beginn soll es gleich um wahrscheinlich die beiden größten Ausrüstungsgegenstände geben, nämlich den Schild und den Brustpanzer. Das waren ja wirklich Riesenteile, die die ja mit sich rumgeschleppt haben. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dass der ganz vorne steht und so wichtig war, das ist ja auch richtig so. Wir lesen zum Beispiel an einer anderen Bibelstelle in den Sprüchen, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Uns ist ja auch dieser Brustpanzer, ihr seht ja, wo der sitzt auf der Brust oder vor der Brust. Der soll das wichtigste Organ im Körper schützen, nämlich das Herz, ganz genau. Und darauf haben sie auch die Mächte der Finsternis, dieses unsichtbare Böse, tatsächlich abgesehen, auf unser Herz. Das ist der Sitz unseres Lebens, unserer Emotionen, unseres Selbstwertgefühls, unseres ganzen Willens. Und so geht es hier nicht um irgendwie juristische Gerechtigkeit, wenn wir von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit sprechen, sondern es geht darum, dass wir von Gott ausgerüstet wurden mit diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gemacht worden vor Gott, dadurch, dass Jesus alles durch seinen Tod hinweggenommen hat. Und durch diesen Panzer, mit dem wir ausgerüstet sind, da kann nichts mehr durchkommen. Das ist ja wie so ein Panzer, wenn wir uns das vorstellen, da kann einer draufhauen, das war ja zur Zeit Jesu, also mit Schusswaffen hätte es dann wahrscheinlich irgendwie auch Grenzen gehabt, aber für sowas gibt es ja heutzutage auch Panzer. Da kann nichts mehr durchkommen, der Teufel kann da nichts mehr rausholen, um uns anzuklagen. Und wenn wir so ausgerüstet sind mit so einem Brustpanzer, wer kann dann eigentlich noch gegen uns sein? Wer kann dann noch gegen uns stehen? Und so bedeutet gerecht sein, also Brustpanzer der Gerechtigkeit, nicht der Obergerechte zu sein, sondern einfach nicht mehr schuldig zu sein. Und der Brustpanzer schützt uns vor Zweifeln davor, die auch so ein Teufel immer in uns ausbreiten möchte. Na, stimmt das wirklich so? Ist die Schuld weggenommen? Du musst doch hier noch ein bisschen was machen. Du musst doch was tun dafür, dass du gerecht gesprochen wird. Das kann doch nicht so einfach gewesen sein. Und dieser Brustpanzer, an dem prallen all diese Zweifel und Anschuldigungen ab. Und in so einem Brustpanzer sollen wir drinstecken. Ich habe mir gedacht, ein schönes Bild dafür ist vielleicht so eine Schildkröte. Kennt ihr alle, ne? Eine Schildkröte? Die hat ja auch ziemlich viel Panzer um sich herum. Und wenn die ihre Arme und Beine einzieht, dann kommt da keiner mehr dran. Weiß nicht, ob sich ein Elefant draufstellen kann, aber auf jeden Fall kann keiner mehr zubeißen. Die ist komplett eingehüllt. Und so soll es auch bei euch und bei uns tatsächlich sein. In so einem Panzer sollen wir drinstecken, sodass uns nichts mehr was anhaben kann. Aber um die Abwehrkraft eines Soldaten weiter zu stärken, braucht es natürlich mehr als nur so ein Brustpanzer. Wir haben auch noch Arme und Beine und wir haben einen Kopf. Das nächste Beispiel, was Paulus hier nimmt, ist das Beispiel eines Schildes, der Schild des Glaubens, sagt er. Er spricht von einem großen Schild oder von einem Wappenschild. Und dieser Schild dient auch einem ganz konkreten Zweck, wie Paulus das sagt. Er beschreibt ihn nämlich dazu, dass er die Brandpfeile abwehren soll. Auch da lesen wir, denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen, haben ihren Pfeil auf der Sehne gerichtet, im Finstern zu schießen auf die von Herzen Aufrichtigen. Also die Bösen haben diese Pfeile, und hier in Epheser lesen wir von den Brandpfeilen, nutzen die, um auf uns zu schießen, um auf Gläubige zu schießen. Und diese Pfeile, die hatten früher ja auch was ganz Gemeines, die wurden häufig in Pech getaucht und dann angezündet und verschossen. Und das hatte natürlich ganz unangenehme Folgen. Man hatte zwar den Brustpanzer an, so hier war man geschützt, aber wenn man in den Arm getroffen wurde oder in das Bein oder sonst wohin, dann haben sich diese Wunden arg entzündet und die Leute sind, früher gab es ja noch nicht so viel Rotes Kreuz, sind arg daran zugrunde gegangen. Also selbst diese kleinen Pfeile hatten dann eine dramatische Wirkung, hatten schwer heilende Wunden zur Folge. Und diese feurigen Pfeile in unserem Kontext hier sind einfach auch diese Gedanken des Unglaubens und mangelnden Vertrauens, die auf uns abgeschossen werden. Vielleicht merkt ihr das ja bei euch selber, ich merke es bei mir häufig auch, kann das wahr sein und so kann Gott denn so sein manchmal und es passieren so viele tolle Sachen, die halt gar nicht so toll sind. Kann das denn wirklich Gottes Wille sein? Und das sind ja alles Pfeile des Unglaubens, die immer wieder abgeschossen werden und die auch irgendwo immer einschlagen. Und solche Pfeile, diese Brandpfeile, diese Gedanken werden durch Glauben gelöscht. Die vollständige Verteidigung gegen alle feurigen Pfeile des Unglaubens ist für uns ganz schlicht, ich glaube. Also diese Ganzdeckung ist der Glaube oder Glauben. Und damit haben wir es hier mit diesem Schild, auch mit einem richtig effektiven Verteidigungsinstrument zu tun. Übrigens, wenn es euch aufgefallen ist, zwar ein Soldat, aber der verteidigt sich nur. Ne? Der hat einen Brustpanzer zur Verteidigung, der hat ein Schild zur Verteidigung. Über die anderen Sachen werden wir noch was hören. So, aber was ist denn jetzt dieser Glaube ganz genau eigentlich? Und jetzt sage ich einfach, ich glaube, das sagt sich ja irgendwie leicht. Ne? Das höre ich samstags noch in der Sportschau. Ich glaube, wir haben besser gespielt. Na toll, verloren haben wir trotzdem. Ne? Aber wir lesen es für uns ganz konkret in Hebräer 11. Es ist ein Rechnen, also der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Boah, das ist mal ein steiler Satz irgendwie, ne? Ich habe mich gefragt, worauf hoffe ich eigentlich, worauf hoffen wir eigentlich, wovon bin ich wirklich überzeugt und welchen Schild halten wir eigentlich in der Hand? Den Schild des Glaubens. Beachtung, das Ganze hat natürlich wie immer Nebenwirkungen. Wir hatten gerade das Beispiel dieser Schildkröte. Ihr kennt vielleicht Asterix, die Römer, die haben ja früher auch mal so eine Schildkröte gebildet, diese Asterix-Comics. Das ist ja ein ganz schönes. Das war so eine Kampfformation, die da hatten. Wir haben dann praktisch so ein Doppelschild. Ne? Wir haben einen Brustpanzer als Schild, wir haben diesen Schild des Glaubens dabei. Aber das ist natürlich sehr beschwerlich, wenn man so viele Ausrüstungsgegenstände mit sich rumträgt. Also dieses Schild war extrem schwer. Das war das auch für die römischen Soldaten. Extrem schwer, super unhandlich irgendwie, aber war natürlich ein super Verteidigungsinstrument. So, was braucht man dann dafür, um das alles tragen zu können? Das ist Ausdauer. Und das ist, ich dachte, das ist ähnlich, bei Gott ist es ja genauso, auch das erfordert Ausdauer, wenn wir überall mit hinnehmen, dieses Durchhalten wollen auch, und diesen Schild immer wieder bewusst zu nehmen und bewusst anzulegen, bewusst hochzuhalten. Aber wenn wir ihn überall mit hinnehmen und vertrauen, können wir auch sagen, dass es sich lohnt. Wenn wir bei Gott bleiben, bleiben wir geschützt. Und dieses Bild zeigt uns das tatsächlich. Und das Bild ist noch total unvollständig. Paulus sagt, er nimmt die ganze Waffenrüstung. Und dazu gehören noch andere Elemente. Und dazu kommen wir gleich, was das noch ist, im Folgenden, nämlich im zweiten Teil.
Weißt du, dass du gerettet bist? Mit dieser Frage nach der Zuversicht auf die eigene Rettung möchte ich mit euch in einen weiteren Teil der Waffenrüstung Gottes einsteigen. In den Helm des Heils. Er ist ein Teil der Waffenrüstung, die Gott uns bereitstellt, um gegen die hinterhältigen Angriffe des Teufels bestehen zu können. So schreibt es Paulus der Gemeinde in Ephesus in diesem Brief. Und er geht sogar noch weiter. Gott gibt uns nicht nur die Ausrüstung, sondern auch die Kraft für diesen Kampf. Er stellt uns alles das bereit, was wir brauchen, um uns gegen die Angriffe des Teufels erfolgreich verteidigen zu können. Der Helm des Heils. Aus dem Alltag kennen wir verschiedene Helme. Wir kennen Helme zum Fahrrad- oder Motorradfahren, bei Bauarbeitern auf Baustellen, bei der Feuerwehr oder bei verschiedenen anderen Sportarten. Allgemein ist, dass der Helm unseren Kopf vor Verletzungen schützt. Oder eben auch nur schützen kann. Denn es genügt nicht einfach nur einen Helm zu haben. Wenn er daheim herumliegt, wenn er am Lenker hängt, wenn wir ihn nicht nutzen, dann kann er unseren Kopf auch nicht schützen. Und nur wenn wir ihn richtig einstellen und wenn wir ihn an unserem Kopf befestigen, dann kann er uns so schützen, wie er dafür ausgelegt ist. Es geht darum, den Helm zu nutzen und sich Tag für Tag immer mehr damit vertraut zu machen. Wozu wir diese ganzen Waffenrüstungen und auch den Helm brauchen, schreibt Paulus auch im 2. Korintherbrief. Natürlich sind auch wir nur Menschen, aber wir kämpfen nicht nach Menschenweise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Die Bibel schreibt mehrfach, dass wir in einem Kampf sind, ob wir das so wollen oder nicht. Auf dem Kampf sind wir nicht vorbereitet. Und manchmal wollen wir es einfach auch gar nicht wahrhaben. Oder wir sehen es im Alltag nicht. Ich denke, dass das eine List und eine Lüge des Teufels ist. Aber nur, weil wir uns des Kampfes um uns nicht bewusst sind, heißt das nicht, dass es diesen Kampf nicht gibt oder dass wir diesen Kampf meiden können. Wir sind nicht aus der Schusslinie. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir es doch irgendwie. Der Kampf um und in uns ist eine Realität. Und diese Realität beschreibt auch die Bibel. Und der Kampf ist nicht offen oder fair. Wir können uns auch nicht wirklich darauf vorbereiten. Paulus schreibt hier, der Teufel greift hinterhältig an. Mit allen Tricks, mit allen Täuschungen. Und ich denke, er zielt auf unsere Schwachstellen. Wir haben es mal so zusammengefasst in unserem Männerbibelprojekt. Der Teufel ist ein elender Drecksack. Eine so eine Schwachstelle, auf die der Teufel abzielt, ist eben unser Kopf. Und Gott will unseren Kopf als Schwachstelle ganz gezielt mit dem Helm schützen. In unserem Kopf entscheiden wir, was wir für wahr halten, welche Gefühle wir Raum geben und welche wir zurückweisen. In unserem Kopf festigen sich unsere Überzeugungen und daraus unsere Haltungen und Prinzipien. Im Kopf entscheiden wir, was wir sagen und was wir tun. Kurz gesagt, in unserem Kopf entwickelt und entscheidet sich auch unsere Identität. Wenn wir auf den Helm schauen, dann hat der Helm meistens nicht nur eine Schutzfunktion, sondern oft ist auch noch irgendwie ein Abzeichen drauf, so bei den Römern oder so ein Federpuschel oder sowas zu sehen. Und dieses Abzeichen ist ein Zeichen der Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit bedeutet Identität. Auf unsere Identität und auf unsere Zugehörigkeit zu Gott, die unser Schutz ist, hat es der Teufel abgesehen. Aber Gott gibt uns mit seinen Zusagen eine herrliche Zuversicht und eine unveränderliche und unzerstörbare Grundlage für unser Leben. Wenn der allmächtige, wahrhaftige, beständige und liebende Gott unser Fundament ist und unsere Gedanken und unsere Überzeugungen im Kopf prägt, dann sind auch diese Gedanken und Überzeugungen in Gottes Wahrheit verankert. Die Bibel ist voll von solchen Wahrheiten, die Gott uns zuspricht und mit denen er uns Identität stiftet. Später in der Predigt werden wir noch weiter darauf eingehen. In Bezug auf den Helm des Heils geht es zentral darum, dass Gott uns sagt, wir sind gerettet. Es ist der Helm des Heils, es ist der Helm der Rettung. Denn das griechische Wort für Heil bedeutet Rettung und ist nicht zu verwechseln mit einer Heilung in Bezug auf Krankheit. Es geht vielmehr weit darüber hinaus. Dieses Wort bedeutet eine Rettung nach einem flehentlichen Hilferuf. Es bedeutet, Heil bedeutet das siegreiche Eingreifen Gottes in seine Schöpfung, um seine Schöpfung zu befreien. Das Heil bedeutet, dass sich unsere Zukunft gewendet hat, als Jesus als Retter kam. Heil bedeutet, dass die Herrschaft Gottes angebrochen ist. Und jeder, der von der Fremdherrschaft des Teufels befreit ist, ist ein Teil dieser Herrschaft Gottes und ist auch persönlich gerettet. Wir merken, es geht nicht nur darum, um die Gewissheit, dass wir gerettet sind, sondern es geht darum, dass wir diese Wirklichkeit, diese Realität anerkennen und dass diese Wirklichkeit unser Glauben und unser Leben prägt. Und daran merken wir, wie zentral das Bewusstsein der Realität unserer Rettung für uns ist. Auch wenn sich die Umstände um uns herum nicht ändern, auch wenn es widrig wird, auch dann, wenn uns mitten im Kampf alles um die Ohren fliegt, dann können wir uns fragen, habe ich die vergangene Woche wie ein Geretteter oder wie ein Erlöster gelebt? Wenn ich auf mich schaue, dann muss ich das verneinen. Ich merke, ich habe oft versagt, ich habe oft im Kampf Niederlagen einstecken müssen. Warum passiert sowas? Paulus schreibt das hier im Epheserbrief und auch an anderen Stellen der Bibel wird davon beschrieben, diese Rettung, unsere persönliche Rettung, ist das Zentrum unseres Glaubens und das greift der Teufel nur zu gern an und zieht es in Zweifel. Und der zweite Grund dazu ist, ich habe den Helm nicht aufgesetzt. Ich habe mich nicht geschützt. Wenn ich an die Rettung denke, denke ich auch zurück an den Ostergottesdienst, den wir vor 2 Wochen gefeiert haben. Wir haben es uns zugerufen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Für Paulus und viele andere Schreiber in der Bibel ist diese Tatsache das Zentrum unseres Glaubens. Glauben wir fest daran, dass Jesus lebt und dass er mit seiner Auferstehung den Tod besiegt hat und dass seine Auferstehung unsere ewige Rettung bedeutet. Nichts weniger. In Erinnerung kam mir auch ein Spruch, den ich vor vielen Jahren einmal auf dem Stuttgarter Fernsehturm gesehen habe. Ganz klein stand dort zwischen vielen anderen mehr oder weniger kunstvollen Verzierungen auf dem grauen Beton der Spruch: Alles wird bestens. Alles wird bestens, das ist auch die Rettung, die der Gott der Bibel uns verspricht. Alles wird bestens, das ist die Zukunft, die auf uns wartet. Doch in uns und um uns ist der Kampf. Und auch ich werde immer wieder in meiner Identität vor Gott und in meinen Beziehungen zu ihm herausgefordert und angegriffen. Lange Zeit habe ich es nicht bemerkt und auch heute merke ich es oft nicht, dass es Angriffe des Teufels sind. Es scheint einfach oft so, als ob das Böse siegen würde und ich irgendwie gar keine Chance hätte. Wenn ich mich dieser Lüge selbst entgegenstelle, dann endete das immer, wirklich immer, mit einer Niederlage, nach der es viel Zeit und Kraft brauchte, um die Verletzungen in mir und auch die kaputten Beziehungen zu versorgen und zu heilen und um Zerstörtes wiederherzustellen. So sieht das Ergebnis aus, wenn man ohne den Schutz des Helms kämpft. Was ich gemacht habe, ist, mich auf das zu konzentrieren, was mich herausfordert und was mich angreift. Und demgegenüber hatte ich nicht viel entgegenzusetzen. Bildlich gesprochen ist es so wie das Kaninchen, das auf die Schlange starrt. Was ich nicht gesehen habe, war unser großer Gott. Das war die Rettung, die Realität ist. Gott war immer da, er wich nie zurück. Und wenn ich jetzt merke, dass der Teufel mich angreift, dann schaffe ich es oft, mir den Helm des Heils als Schutz anzuziehen und den Helm aufzusetzen. Wenn ich den Helm des Heils aufsetze und der Teufel mich anklagt, dann halte ich damit diesem Angriff die biblische Wahrheit über mein Leben entgegen. Häufig passiert es dann, dass der Angriff sofort endet, wenn Gottes Wahrheit und seine Autorität Raum in mir und in meinem Leben bekommt. Der Teufel zieht sich zurück, weil er genau weiß, dass er schon verloren hat. Und auch das ist eine biblische Wahrheit. Gott hat bereits gesiegt. Und wir stehen mit ihm auf der Siegerseite. Gott hat gesiegt über Schuld und über Sünde, über Hass, Gewalt, Lüge, sogar über den Tod. Gott hat gesiegt über den Teufel und auch alles Böse. Wenn wir in unseren Alltag schauen und merken, wie groß die Bedrohung wirkt oder wir denken, wie widrig die Umstände sind, wie dunkel wir unsere Zukunft sehen, dann ist es das Bild, das ohne den Blick auf Gott entsteht. Darum ist es nicht nur wichtig, dass Gott uns die Zusage unserer Rettung gibt und uns damit Identität stiftet, sondern auch, welches Bild wir von Gott haben, wie wir ihn kennen und wie wir mit ihm leben. Die Bibel nennt einige Eigenschaften Gottes. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass Gott einmalig ist, dass er ewig ist und unabhängig, dass er heilig, gerecht, allwissend und souverän ist, dass er unveränderlich und unerforschlich ist. Und wortwörtlich steht auch in der Bibel, Gott ist Liebe. Ist das das Bild, das wir von Gott haben? Von dem Gott, der mit uns leben will, der uns gerettet hat, dessen Eigentum wir sind? Unser Gott ist größer. Unser Gott ist allmächtig. Wir können unserem Gott von unseren Sorgen, von unseren Nöten, Zweifeln und Angriffen erzählen. Und wir können daran festhalten, was Gott über uns ausgesagt hat und was sein Wesen ist. Wie viel anders könnten wir leben, wenn wir unerschütterlich an unsere von Gott zugesagte ewige Rettung glauben und uns seiner Eigenschaften wirklich bewusst sind? Wie viel standhafter wären wir in den kleinen und großen Herausforderungen, wenn uns unsere strahlende Zukunft und Gottes unveränderliches Wesen unsere Gedanken und Überzeugungen prägen würde? Wie würde unser Umfeld aussehen und wie viel besser wären unsere Beziehungen zu Gott und den Menschen um uns herum, wenn unsere Worte und unser Handeln von diesem Versprechen geleitet würden? Wenn das in uns Wahrheit ist, dann haben wir nichts zu verlieren. Dann müssen wir den Kampf nicht fürchten. Dann können wir standhaft bleiben und werden siegreich sein. Dann sind wir gewiss, alles wird bestens. Wir sind gerettet.
Guten Morgen, liebe Besucher und Zuschauer. Wer ist heute Morgen hier her zum Gottesdienst gekommen und hat sich keine Schuhe angezogen? Keiner. Ja? Schuhe sind ein elementarer Bestandteil unseres Lebens. Man hat heute Morgen das Haus verlassen, ohne sich Schuhe anzuziehen. Womöglich hast du sie auch noch schön geputzt und gewienert, damit sie auch schön sauber sind. Schuhe gibt es zu jedem anders. Für Sport, für die Arbeit, für festliche Angelegenheiten oder auch einfach die ganz normalen Hausschuhe. Auch schon damals in der Zeit, als Paulus lebte, waren Schuhe ein elementarer Bestandteil. Mit Schuhen und Stiefeln an den Füßen konnten sie viel weitere Strecken zurücklegen, ohne dass sie Füße Wunden bekommen. Sogar im Alten Testament wurde schon von Schuhen erwähnt. Mose sollte seine Schuhe ausziehen, weil er auf heiligem Boden stand. In Epheser 6, Vers 15 lesen wir: Und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Wenn wir diesen Vers und seine Bestandteile auseinandernehmen, kommen hier sehr wichtige Aspekte für uns Gläubige an Christus zum Vorschein. Paulus fordert uns hier auf, Schuhe anzulegen, aber nicht irgendwelche Schuhe. Wir sollen die Schuhe der Bereitschaft anziehen. Aber Bereitschaft für was? Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Und nicht irgendein Evangelium, sondern das Evangelium des Friedens. Mir ist sofort das Wort Bereitschaft ins Auge gesprungen. Was bedeutet Bereitschaft? Das Wörterbuch erklärt es mit Bereitsein und Bereitwilligkeit und Einverständnis. Um bereit zu sein, bedarf es zuerst aber auch Übung und Training. Ein Fußballer wird durch gute Schuhe nicht direkt ein Profi. Ein Feuerwehrmann durch feuerfeste Stiefel auch nicht ein guter Helfer in der Not. Beide benötigen im Vorfeld viel Übung und Training, um dann in dem Augenblick, wo es auf ihren Einsatz ankommt, bereit zu sein, ihre Fähigkeiten einzusetzen. Bist du mit dem Evangelium des Friedens vertraut? In der Zeit des Bibelprojekts durfte ich viele Erkenntnisse über Gott und seinen Plan mit uns Menschen lernen. In Epheser 4, Vers 1 ermahnt uns Paulus, dass wir unserer Berufung würdig leben sollen, in aller Demut, Sanftmut und Geduld. Wenn Gott uns die Schuhe bereitstellt, dann hat er hier auch eine Berufung an uns, die Bereitschaft zur Verkündigung. In Matthäus 28, Vers 19 und 20 sagt er: Geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern. In Apostelgeschichte 1, Vers 8: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Auch schon im Alten Testament wurde zum Verkünden Mut gemacht. In Jesaja 52, Vers 7 steht: Wie lieblich sind auf dem Berg die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündet, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist König. Was bedeutet das jetzt für mich ganz persönlich? Ich muss mir die Schuhe anziehen und mich auf den Weg machen. Wenn ich in meinen vier Wänden sitze und es der Blume neben mir oder meiner Katze erzähle, kommt das Evangelium nicht an den richtigen Adressaten. Ich muss mich auf den Weg machen, um meinem Nächsten zu begegnen, der dieses Evangelium hören soll. Machst du Gebrauch von deinen geistlichen Schuhen, die Gott dir bereitstellt, damit du seinen Plan des Friedens in die Welt des Unfriedens und der Unruhe verkündest? Oder stehen sie eingestaubt und steif in der Ecke und du weißt gar nicht mehr, was du mit ihnen anfangen sollst? Sei mutig und vertrau darauf, dass Gott bei dir ist.
Habt ihr noch einen kleinen Moment Luft? Seid ihr noch dabei? Die großen Teile sind ja fast schon alle weg, wenn ihr mitgezählt habt. Aber manchmal sind es die kleinen, scheinbar unbedeutenden Details, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Bist du jemals aus dem Haus gegangen und hast nach ein paar Minuten festgestellt, dass der Gürtel fehlt? Ich habe das gestern mal praktisch ausprobiert und war eine Weile ohne Gürtel unterwegs. Und ich kann euch sagen, ohne Gürtel ist euch nicht mehr nach Kämpfen zumute. Du kannst dich noch so perfekt vorbereitet haben auf den Tag. Alles ist durchstrukturiert, aber wenn die Hose rutscht, ist alles vorbei. Versprochen. Du bist abgelenkt, du verlierst den Fokus und irgendwann möglicherweise eben auch die Hose. Und das sollte nicht passieren. Ich meine, das klingt jetzt witzig, wenn ich das so erzähle. Aber ich finde es schon spannend, dass Paulus, wenn er über die große Waffenrüstung Gottes spricht, ausgerechnet beginnt mit dem Gürtel. Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Die Lenden können verstanden werden, biblisch gesehen, so als der Ort unserer inneren Stärke oder als Bild für innere Stärke. Und innere Stärke, die brauchen wir in den Herausforderungen des Alltags, in Belastungsphasen oder wenn wir durch Krisen gehen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Paulus ausgerechnet damit seine Aufzählung beginnt. Ist kein Geheimnis, das wisst ihr, damals trug man und auch heute in diesen Ländern lose und weite Gewänder. Und solange du dich zu Hause aufgehalten hast, war das auch kein großes Problem. Aber in dem Moment, wo es darum ging, was zu bewegen, zu arbeiten oder vielleicht sogar zu kämpfen, war jedem klar, ich muss mein Gewand zusammenraffen. Ja, Ja, ich muss es zusammenbinden mit Hilfe eines Gürtels, sonst stolper ich und ich falle über meine eigenen Füße, noch bevor ich so richtig losgelegt habe. Den Gürtel der Wahrheit umlegen, wie muss ich mir das jetzt bildlich vorstellen? Das klingt ja schon ein bisschen kryptisch, was Paulus da sagt. Die Epheser hatten zumindest eine Idee, die haben ja den ganzen Brief gelesen und wenn sie sich zurückerinnert haben, dann haben sie festgestellt, Paulus hat 5-mal im Epheserbrief über Wahrheit gesprochen. Das erste Mal gleich im ersten Kapitel, Vers 13. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Und wenn du den Epheserbrief aufschlägst und liest, dann wirst du genau das erleben, dass Paulus das ganze Evangelium, die Rettungsbotschaft, nochmal total zusammenfasst und dann Kapitel für Kapitel aufzeigt, wie diese Wahrheit jeden Teil deines Lebens neu gestalten möchte. Und er wird dabei so konkret, und wir haben das im letzten Dreivierteljahr auseinandergenommen, es geht um unser Miteinander hier in der Gemeinde, es geht um unsere Ehen, es geht um die Frage, wie wir als Familie unterwegs sind, bis hin zum Arbeitsplatz. Aber alles beginnt mit der Frage, wer du in Christus bist. Alles beginnt mit der Frage, wer du in Christus bist. Es geht um Identität. Wir haben das vorhin schon kurz anklingen hören bei Markus. Und der Paulus, und das liebe ich auch nach dem x-ten Mal durchlesen im ersten Kapitel, ist wie so ein kleiner Junge unterm Weihnachtsbaum, der Geschenke auspackt. Er kommt vor Staunen gar nicht mehr runter. Ja? Und wir können mal kurz mit ihm reinschauen, was ihn da so begeistert. Hört mal hin. Paulus erzählt, du bist in Christus auserwählt, steht im ersten Kapitel, noch vor Grundlegung der Welt. Hey, es gibt einen Rettungsplan und dieser Rettungsplan trägt deinen Namen. Paulus sagt, von Anfang an war es sein Plan, dich durch Jesus Christus in seine Familie aufzunehmen. Mit allen Rechten und mit allen Privilegien. Du kannst jederzeit zum Papa kommen. Und dann steht in einem Nebensatz, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Du bist begnadigt. Seine Gnade gilt jeden Morgen neu. Gnade heißt, hey, du darfst es nochmal probieren. Du darfst es nochmal probieren. Gott schaut dich unverdient freundlich an. Deine Sünden sind bezahlt durch das Blut seines Sohnes. Und Gott geht weiter. Gott sagt, ich weihe dich ein. Ich lasse dich hinter die Kulissen meines Rettungsplans schauen. Was hätten die Propheten des Alten Testamentes dafür gegeben, eine Sekunde mit dir tauschen zu dürfen? Und Gott setzt dich zum Erben ein. Und als Anzahlung lesen wir auf dieses Erbe, hast du bereits jetzt, hier und heute, den Heiligen Geist. Der ist eingeprägt wie ein Siegel auf dein Leben, sichtbar für die unsichtbare Welt. Du bist Gottes geliebtes Eigentum. Du bist unter seinem Schutz. Du bist geliebt, du bist gerettet und du bist geschaffen zu guten Werken, steht im zweiten Kapitel, die Gott bereits vorbereitet hat für dein Leben. Dein Leben macht Sinn. Dein Leben soll einen Unterschied machen auf dieser Welt. Und das ist deine Identität in Christus. Lass dir das nicht wegnehmen. Egal, was du heute Morgen vielleicht sonst noch fühlst. Und wir haben das gehört, der Teufel ist nicht blöd. Der Teufel schaut auf diese Rüstung und er sieht, welchen Schutz sie bietet und dass du mit normalen Waffen kaum dagegen ankommst. Und wenn das Normale nicht funktioniert, dann versucht es der Teufel mit Lüge und mit Manipulation. Der Teufel wird alles dafür tun, um dich zu verunsichern. Es wird der Moment kommen in deinem Leben, mehrmals wahrscheinlich, wo der Teufel dich fragen wird, wer du bist. Und wenn du es ihm nicht sagen kannst, dann wird er es dir sagen. Sein Ziel ist es, dich zu entmutigen, dir deine Vision zu rauben, dich zu frustrieren und dich zu lähmen. Und wenn du in der Ecke bist, dann hat er dich genau da, wo er dich haben möchte. Und Paulus zeigt uns in diesem Text voller Hoffnung, wie wir uns darauf vorbereiten können. Jeden Morgen binde dir diesen Gürtel der Wahrheit um. Und dieser Gürtel wird deine Gefühle und er wird deine Gedanken zusammenhalten. Und an diesem Gürtel hängt ein Schwert. Und dieses Schwert ist das Wort Gottes, sagt Paulus. Es ist die einzige Waffe, mit der wir uns nicht nur verteidigen, sondern auch angreifen können. Und Jesus macht uns vor, wie das konkret aussehen kann. Im 4. Kapitel bei Matthäus, da lesen wir, dass Jesus vom Geist in die Wüste geführt wird, nach 40 Tagen Fasten. Und der Teufel wartet dort in der Wüste auf ihn, um ihn zu versuchen. Und 3-mal provoziert ihn der Teufel nach allen Regeln der Kunst. Und dreimal antwortet Jesus, indem er Bibelworte zitiert. Nee, sagt er. Da steht geschrieben und dann zitiert er. Und als der Teufel ihm zuletzt die ganze Welt zeigt, in allem Glanz und sagt, wenn du dich einmal niederkniest und mich anbetest, dann wird das alles dir gehören. Da macht Jesus kurzen Prozess. Weiche, Satan, sagt er. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Gottes Wort schlägt den Teufel in die Flucht. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und vielleicht fragst du dich, wenn du das so hörst, was würde Paulus uns jetzt hier heute Morgen empfehlen? Dem jungen Timotheus empfiehlt er Folgendes. Er sagt, durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und er rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Kurz zusammengefasst, nimm deine Bibel in die Hand. Heb diesen Schatz für dein Leben. Du solltest trainieren, wenn du diese Waffe gebrauchen möchtest. Mach das zu einer deiner wichtigsten Gewohnheiten jeden Tag. Und wenn ich das so sage, so selbstverständlich, dann muss ich euch gestehen, dass das Bibellesen die meiste Zeit meines Lebens eine große Schwäche war bei mir und gleichzeitig eine riesengroße Sehnsucht. Und deswegen komme ich jetzt nicht mit grauer Theorie oder so einem moralischen Zeigefinger, sondern was wir gebetet haben, vorhin noch, bevor der Gottesdienst losgegangen ist, dass dieser Gottesdienst und der Heilige Geist dich heute motiviert und inspiriert, deine Bibel neu in die Hand zu nehmen. Was kann dir dabei helfen? Ich kann dir sagen, was mir geholfen hat. Im letzten Jahr habe ich ein kurzes Gespräch gehabt mit einem Kollegen. Und er hat mir gesagt, weißt du was, Jan David, ich hänge gerade voll durch mit dem Bibellesen. Irgendwie spricht es nicht zu mir. Und dann hat er mir erzählt, dass er einen Bibelleseplan in die Hand bekommen hat. Und dieser Bibelleseplan führt ihn Stück für Stück durch die Bibel. Und er war so begeistert, als er mir davon berichtete. Er hat gerade so ein paar Tage damit losgelegt und sagt, das musst du unbedingt ausprobieren. Und ja, es hat mich auch dann angezündet. Und ich habe diesen Bibelleseplan dann ausprobiert und meine Frau Rahel liest heute mit. Ja, wir schaffen das nicht jeden Tag, aber es hat unser Leben an vielen Stellen echt bereichert. Und ich glaube, es ist nicht entscheidend, dass du einen Bibelleseplan benutzt. Es ist auch nicht entscheidend, welchen Bibelleseplan du benutzt. Aber wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, ich möchte da noch mal einen Schritt weiter gehen, ich möchte eine Entscheidung treffen und ich brauche ein bisschen Inspiration, dann sprich mich gerne an. Ich habe 10 Exemplare mitgebracht. Ich drücke dir nachher gerne einen in die Hand. Gottes Wort ist eine unverzichtbare Waffe und es ist eine Kraftquelle. Und das gilt auch für das Gebet. Das Gebet ist der letzte Teil der Waffenrüstung, auch wenn Paulus es gar nicht ausdrücklich so bezeichnet. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottesbote diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie er es mir aufgetragen hat. Wir unterschätzen die übernatürliche Kraft des Gebets komplett. Das ist ein Satz, den ich letzte Woche gehört habe. Und wenn ich auf mein Leben so schaue, dann muss ich sagen, ja, das stimmt, viel zu oft. Ohne Gebet läuft nichts. Und Paulus weiß, das Gebet ist nicht einfach irgendeine Pflichterfüllung oder so das letzte Mittel der Wahl, wenn uns sonst nichts weiter einfällt, sondern es ist die Hauptkraftquelle für unseren Kampf. Und der letzte Punkt, den ich machen möchte, der in diesem Text mir entgegengestochen ist, ist der, dass wir dort lesen, dass wir eben nicht alleine kämpfen, sondern gemeinsam. Paulus sagt, wir sollen intensiv und ausdauernd und sehr konkret füreinander beten. Und der große Paulus macht vor, wie das aussehen kann. Ja, und er öffnet sich und sagt, schau, ich sitze hier im Gefängnis, ich kämpfe diesen guten Kampf. Und wenn ihr nicht für mich betet, ich weiß nicht, ob ich meinen Mut behalten kann und die richtigen Worte finde. Meine Frage an dich ist heute Morgen, wem kannst du in den nächsten Tagen zur Seite springen und für ihn beten? Und vielleicht merkst du gerade, dass du gar nicht so genau weißt, was deinen Bruder, deine Schwester hier neben dir so bewegt, in welchen Herausforderungen wir stecken. Ich lade dich herzlich ein, wir probieren gerade etwas aus in dieser Gemeinde, wir treffen uns einmal im Monat zu einem Gebetsabend, wo wir genau das ausprobieren, füreinander zu beten. Und wer betet eigentlich für dich? Wer weiß von den Herausforderungen, denen du gerade steckst? Vielleicht vertraust du dich heute Morgen jemandem an und bittest ihn, für dich zu beten. Wenn schon Paulus das tut, wie viel mehr sollten wir das tun? Amen.